Huh? What the film are we watching?
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid it is not so simple.
They do not want us here.
Who do you mean?
The people here. They do not want us here.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What the Film Are We Watching? Episode 97. Hallo Nikolai.
Hallo Matze.
Wir haben sagenhafte 3,5 Stunden, 3 Stunden 40 Film hinter uns gelassen, inklusive unserer ersten wirklichen Intermission oder Onscreen Intermission, zumindest meine, also, soweit ja, ich mich erinnere.
Definitiv auch meine.
Ja, denn wir haben The Brutalist angeschaut, der dritte Spielfilm von Bradley Corbet, der auch jetzt mit in die Awards-Season geht mit 10 Oscar-Nominierungen, unter anderem bester Film, beste Regie, die Hauptdarsteller und Nebendarsteller, Adrien Brody, Guy Pearce sind nominiert und Felicity Jones. Die zwei Filme davor von Bradley Corbet waren Childhood of a Leader und Vox Lux.
Ja.
Ich weiß von Letterboxd, dass du Vox Lux mit Natalie Portman gesehen hast.
Ja, habe ich tatsächlich. Ich bin mir sehr unsicher, ob er in Deutschland überhaupt im Kino lief, weil ich weiß noch, dass ich den Trailer gesehen habe und ich ihn schauen wollte, aber nie im Kino war. Und ich habe ihn vor gar nicht mal so langer Zeit dann irgendwo auf irgendeinem Streaming-Anbieter geschaut und wusste aber auch erst im Nachgang, dass der Film auch von Brady Covert ist.
Mhm. Oh, habe ich vorhin Bradley gesagt? Das ist Brady, ne? Ich habe Bradley gesagt. Entschuldige diesen Fehler. Wie fandst du Vox Lux?
Ich fand ihn sehr interessant. Das geht ja um eine fiktive Biografie über eine Popsängerin, deren Karriere nach einem sehr traumatischen Erlebnis eigentlich in ihrer Kindheit begonnen hat. Und man begleitet sie so durch mehrere Phasen ihrer popkulturellen Schaffens und KünstlerInnenphase sozusagen. Ich glaube, ich fand ihn sehr interessant von der Erzählweise. Es war irgendwie so eine Mischung, die man noch nicht so ganz hatte, aber irgendwo hatte aber trotzdem nicht so viel Nachdruck am Ende gehabt, dass er mir, glaube ich, super gut in Erinnerung geblieben ist. Hast du den anderen Film gesehen, zufällig?
Nee, das ist mein erster Corbet-Film gewesen. The Brutalist hat Corbet mit seiner Frau Mona Festwald zusammengeschrieben. Die beiden sind auch nominiert für das beste Drehbuch zusammen. Ist eine fiktive Geschichte, in der unsere Hauptfigur Laszlo Todd nach dem Krieg aus Europa nach Amerika flüchtet oder auswandert. Ein ungarischer Jude, der bei seinem Cousin Unterkunft findet und über Umwege als ehemaliger oder als gelernter Architekt zu einem großen Auftrag kommt, zu seinem ersten großen Auftrag in den USA, denn er kommt unter die Fittiche eines reichen Gönners, Harrison von Buren, gespielt von Guy Pearce, Laszlo Todd übrigens gespielt natürlich von Adrien Brody, und im der zweiten Hälfte des Films schafft es dann auch seine Frau Elizabeth rüber in die USA zusammen mit der Nichte. Wir erfahren natürlich dann auch noch mehr über die Vergangenheit der beiden, nämlich den Aufenthalt in den KZs in Deutschland, die beide dann überlebt haben. Ein Film über den amerikanischen Traum natürlich, über den Neuanfang, über die Immigration in ein neues Land. Allen voran natürlich aber auch ein Film über die Nachkriegspsychologie und, der Titel verrät, über Architektur. Denn der Baustil, Designstil ist der Brutalismus, in dem auch das große Projekt von Laszlo gebaut wird. Was konntest du mit den Brutalisten anfangen?
Ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle, auch jetzt so nachdem ein paar Tage vergangen sind, nachdem wir den Film geschaut haben. Er ist ja unheimlich lang, also seit sehr langem. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Film über 3 Stunden geschaut habe. Und es steckt vieles Wichtiges und Interessantes, so Beobachtungen und auch irgendwie so eine, also vor allem hauptsächlich fand ich diesen Blickwinkel einer geflüchteten oder migrierten Person in einem neuen Land interessant, da auch Fuß zu fassen. Aber je mehr ich über den Film nachdenke, umso weniger passt vieles zusammen. Und irgendwo fehlt mir eine, oder ich habe sie vielleicht auch einfach nicht gefunden, eine tiefere Substanz oder auch eine Ebene, auf der das Ganze irgendwie Sinn macht, die ich vielleicht aber auch vergeblich suche, denn das Ganze ist ja eine fiktive Biografie irgendwie ein bisschen, die inspiriert, also diese Figur ist ja inspiriert von verschiedenen amerikanischen Architekten, aber auch eben Personen, die geflüchtet sind und ähnliche Schicksale haben. Und auch wenn sich das so irgendwie so biografisch und angefühlt hat und man auch was durch diese Länge so richtig gut in diese Charaktere reinfühlen konnte, weil man sie über mehrere Jahre, aber jetzt auch nicht über ihr ganzes Leben begleitet hat, war es am Ende trotzdem so ein bisschen ein Letdown, dass das Ganze nicht annähernd echt war, auch so ein bisschen. Und irgendwie hat sich das bei mir noch nicht so ganz gefestigt, glaube ich, die Meinung über diesen Film. Vielleicht kannst du mir auch noch andere Blickwinkel heute zeigen, aber so ganz erschließt sich der tiefere Sinn von dem ganzen Film mir noch nicht. Wie war der Film für dich oder auch jetzt so ein paar Tage danach? Was nimmst du mit?
Nicht ganz gefestigt, würde ich mitgehen. Ich bin mir auch jetzt, es ist schon ein Film, der einem viel mitgibt und allein durch die Länge. Es ist es war schon so eine Experience, die, ja, also das macht ein bisschen was mit einem. Ich, im Gegensatz zu dir, war froh, dass es keine echte Biografie war, also kein klassisches Biopic in dem Sinne, weil ich habe dann immer mehr das Gefühl, dass ich da, ich weiß nicht, ob auf künstlerischer Ebene vielleicht mehr rausziehen kann, als, weil gerade bei Biopics ja oft so, dann denkt man sich, ja gut, eine gute Doku hätte es auch getan über die Figur. Und so muss man sich nicht diese Gedanken machen, wie historisch akkurat das Ganze jetzt irgendwie wiedergegeben ist oder so. Klar, viele Personen, hast du schon gesagt, fließen in die Figur von Laszlo Todd ein. Allen voran Marcel Breuer, glaube ich, ist sein Name.
Ja, genau.
Genau, ist ja auch ein Architekt, der, ich glaube, auch ungarische Wurzeln hat oder Ungar war, der in die USA gekommen ist, vor dem Krieg allerdings, der zum Beispiel, also der Stuhl, den Laszlo entwickelt, designt am Anfang des Films, ist sehr inspiriert zum Beispiel von. Aber zurück zum Film. Ich mochte vieles an diesem Brutalisten. 3,5 Stunden, die mich schon mitgenommen haben. Und der Film hat ja wirklich viele Punkte, an denen man sich, also aus denen man was rauslesen kann, nehmen kann, was heißt lesen, aber er spricht ja viele Dinge an, so. An manchen Stellen fand ich ihn allerdings vielleicht auch nicht subtil genug, sondern das war sehr offensichtlich, also die Symbolik, ist ja sehr, sehr viel Symbolik in diesem Film, ist oft so ein bisschen in your face, was eher dazu führt, dass man sich 3 Stunden einfach, ja, also abgearbeitet hat, aber nicht wirklich an irgendwas reiben musste, finde ich so im Nachhinein. Also irgendwas, was, wo ich mir dachte, ah, der Blickwinkel ist neu oder, weil dass der Film so Dinge anspricht wie, also die Dekonstruktion des amerikanischen Traums. Generell funktioniert dieser Film ja sehr als großes amerikanisches Epos. Also sieht sich auch ein bisschen, denke ich, so in der Tradition. Wenn ich das dann mal vergleiche mit einem There Will Be Blood zum Beispiel, vielleicht das letzte große amerikanische Epos in der Tradition, dann habe ich aus letzterem viel, viel mehr nicht mitnehmen können, aber der hat viel mehr noch in mir gearbeitet. Und bei The Brutalist ist es so, dass ich jetzt auch im Nachhinein, ich hatte schon Spaß, diese ganzen Themen nochmal herauszuarbeiten, aber ich habe dann gemerkt, dass es so, ah ja, das Thema bespricht er auch noch, ah ja, das Bild steht natürlich für das. Ah, ich fand ihn gut, aber ich weiß noch nicht genau so drüber oder drunter, wie ich ihn so letzten Endes einordnen soll, denn ich finde schon, dass er ein menschliches Drama natürlich auch erzählt und so ein Schicksal von Figuren, die in ihrem Neuanfang halt auch scheitern und an dem amerikanischen Traum scheitern. Aber das ist dann irgendwie auch nicht so viel Neues, auch wie Kapitalismus funktioniert, wie dieser Gönnermodus funktioniert, dass er dann seinen Architekten mehr kontrolliert, als ihm Freiraum lässt und so dieses Verhältnis zwischen den beiden. Man stimmt halt zu, nickend irgendwie.
Ja.
Ne? Mhm, stimmt, genau. Und ein letzter Punkt, natürlich als Kinoerlebnis, dieses Vista-Vision auf der Leinwand. Und vielleicht wertet das den Film auch insgesamt als Erlebnis auch nochmal auf.
Ja, hattest du das Gefühl?
Ja, also schon. Ich hatte das Gefühl, ein großes Kino zu sehen. Also eine dramatische Story-Lebensgeschichte halt auf der Leinwand zu sehen. Das ja. Schon, ja.
Ich fand nämlich tatsächlich, und vielleicht hatte ich dahingehend aber auch einfach höhere Erwartungen, weil ich bin ein großer Fan von brutalistischer Architektur. Und abgesehen davon, wie das Gebäude so ganz zum Schluss dann hier und da mal inszeniert wurde, wurde sich da irgendwie wenig Gebrauch von gemacht. Und ich war visuell tatsächlich ein bisschen underwhelmed, weil es ist jetzt mir sehr wenig Bilder hängen geblieben. Aber das findet sich tatsächlich auch so in so meinem Hauptkritikpunkt am Ende wieder. Was ich aber noch sagen möchte, was tatsächlich ich schon, also dem Film echt zugute halten muss, er fühlt sich nicht so lange an, wie er wirklich ist. Und ich weiß nicht, ob er das dadurch schafft, dass er ein sehr, sehr gleichmäßiges Erzähltempo hat. Wir haben ja, der ist ja in zwei Abschnitte geteilt, die auch sinnvoll getrennt sind irgendwie, so die Zeit, die er wirklich ankommt und das alleine versucht und dann die Zeit, in der seine Frau noch mit da ist, die natürlich auch Dynamiken und so weiter alles nochmal ein bisschen verändert. Aber er geht jetzt nicht so in krasse Tempo Schwankungen rein und dass irgendwas Krasses passiert und dann ist er wieder ein bisschen seichter, sondern wir folgen dem eigentlich schon sehr rhythmisch fast. Und ich weiß nicht, ob das einfach dazu beigetragen hat, dass er sich gar nicht so lang angefühlt hat. Aber ich fand das sehr angenehm, weil das einem erlaubt hat, sich wirklich auf die Personen zu konzentrieren. Und das fand ich echt gut, weil ich habe die Personen verstanden. Und ich habe mich aber auch einfach eine sehr, sehr lange Zeit auch mit denen einfach beschäftigen können. Auch wenn ich damit jetzt nicht sagen möchte, dass jeder Film 3,5 Stunden lang sein soll. Aber das war gut gemacht, muss ich sagen.
Mhm. Der Film übrigens mit einem Budget offiziell nur von 10 Millionen US-Dollar. Man will nicht wissen, wie viele Überstunden Crew und Cast machen mussten. Ich glaube, der Film wurde auch komplett in Ungarn gedreht mit vielen Filmförderungen. Aber trotzdem muss man sagen, dafür, was auf die Leinwand gebracht wurde, vor allem in der Länge, ist das schon relativ beeindruckend. Nach dieser kurzen ersten Einordnung von The Brutalist verabschieden wir uns aus Teil 1 in eine kurze Intermission und hören uns in 30 Sekunden wieder. Und weiter geht's mit Teil 2 von Folge 97 bei What the Film Are We Watching? Heute mit The Brutalist. Wir haben schon angesprochen, dass mehrere Themen, große Themen in diesem Film drin stecken. Laut Courbet selbst, die Idee für den Film ist so entstanden, dass er unbedingt mal einen Architekturfilm machen wollte und das paaren wollte mit einem Film über Post-War Psychology. Ich kurz zu dieser, zu diesem Mix, was wir da sehen. Wir können, glaube ich, später auch noch mal kurz über den Brutalismus sprechen. Eine Sache, die für mich gleichzeitig gut funktioniert hat, aber auch nicht an dieser Mixtur aus Architektur und Künstler sein und diesem persönlichen Trauma, das er überwinden muss, weil er ein KZ-Überlebender ist. Also gleichzeitig diese Symbolik in dem Brutalismus zu haben, diese Resilienz, diese dicken Betonbauten, wie er sein Trauma in der Architektur, in seinem Werk verarbeitet. Das ist halt auch so ein bisschen obvious Symbolik natürlich, die ich aber irgendwie gut finde. Also dieser Bau, an welche Grenzen er da stößt und dass er eigentlich immer wieder fällt. Und das hat sich für mich irgendwie gebissen mit dem Interesse an Architektur und einen Film über Architektur zu machen und sich Gedanken zu machen, mit welcher Kamera fängt man die ein, mit welchen Brennweiten. Also da steckt ja auch noch diese ganze, wie gehe ich als Künstler mit meinem Geldgeber um, was man wieder lesen kann, natürlich auch in die Filmindustrie, wie gehe ich als Regisseur mit meinem Studio um, weil Courbet immer betont, dass er keinerlei Probleme hatte in diesem Film, dass da die Symbolik nicht drinsteckt, aber kann man natürlich trotzdem lesen. Und trotzdem war für mich dieses ganz tragische Schicksal, also der beiden und ihrer Nichte, so stark im Vordergrund, dass ich dieses Interesse an Architektur manchmal fast unpassend fand. Aber auf anderer Seite ist es halt viel Symbolik für seine Verarbeitung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie hast du das empfunden oder was stand da für dich im Vordergrund?
Ja, für mich hat diese Kombination, beziehungsweise so wie es umgesetzt wurde, tatsächlich einfach überhaupt nicht funktioniert. Also danach habe ich die ganze Zeit gesucht irgendwie. Denn auch wenn er Architekt ist, ist er eigentlich ein Bauhausarchitekt. Mhm. Denn das hat er studiert und alles, was er bislang gemacht hatte, war Bauhaus. Und das Gebäude, das er dort dann gebaut hat, das war brutalistisch. Aber man erfährt darüber nichts. Und ich habe auch die Parallelen gesucht, die ganze Zeit während des Films. Warum Brutalismus oder wie spiegelt sich Brutalismus in seinem Leben wider? Und ich sehe da tatsächlich keine Parallelen. Also das irgendwie so, auch weil das so ganz zum Schluss dann noch erklärt wird, also ich weiß nicht, ob dir das von Anfang an bewusst oder du dir das gedacht hast, dass er ein Holocaust-Überlebender ist.
Es wird spät aufgelöst. Man kann sich ein bisschen denken am Anfang, aber es kommt erst später in den Film rein, das stimmt.
Ja, aber es wird wahnsinnig spät aufgelöst, was dem Charakter nochmal eine ganz andere Komponente und eine ganz andere Tragik gibt, die aber dadurch man auch mit der Architektur gar nicht so sehr verbinden kann, weil das dieser Prozess ja vorher schon stattfindet. Und irgendwie so, das, was ja den Brutalismus ausmacht, ist ja, dass du also extrem viel Beton hast, also rohen Beton auch in der Verarbeitung hast, da kommt es nämlich auch her aus dem Französischen, dass die Konstruktionen sichtbar sind und auch irgendwie so das gar nicht so unbedingt geschlossen irgendwie ist. Und ja, ist ein anderer Ansatz, aber soll mir das jetzt die ungeschönten Charaktere zeigen in dem Film und die ungeschönte Wahrheit irgendwie, so dass das rohe Fundament, was eben vorherrscht in Amerika oder so. Und das ist mir aber, also selbst wenn es das ist, ist es mir irgendwie zu wenig. Und dann ist es am Ende einfach nur ein, hey, ich würde gerne Architektur und Post-Kriegstrauma oder Trauma miteinander mischen. Und mehr Überschneidung ist aber da. Also da fehlt mir die Tiefe und das Fundament.
Ja,
den konnte ich nicht liegen lassen.
Ja, den musst du verwandeln. Also natürlich hat es schon die Symbolik, also wenn man es auf Architektur allgemein überträgt, dass er sich ein neues Leben aufbauen muss. Auch wieder so ein bisschen offensichtlich. Das ist, was ich meine. Also ich finde, diese Symbolik passt halt sehr oft, aber sie ist auch irgendwie manchmal das Erste, was einem einfällt, wenn man drüber nachdenkt, was könnte es symbolisieren in seiner Lebenssituation.
Aber baut er wirklich was für sich? Also das ist ja, er baut ja ein Kultur- oder ein Glaubenszentrum für die Leute vor Ort. Und das betont er ja auch immer, dass, also das ist ja nicht mal ein Gebetshaus für die Religion oder Konfession, der er angehört, sondern der ist ja dort, um seinen Job auszuführen, um zu überleben. Und das macht das ja für die anderen. Also ich habe das, also zumindest habe ich es nicht so interpretiert. Und
ja, aber das vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass man selbst die Intention am Anfang noch nicht ganz versteht, weil man seine komplette Vergangenheit noch nicht umrissen hat. Also später steht ja auch diese vier Gebäude in einem, die verbunden werden durch Gänge und Tunnel, steht auch dann so ein bisschen für, er ist ja lange getrennt von seiner Frau und Familie und dann werden sie doch wieder verbunden. So Sachen, die kann man bestimmt da irgendwie reinlesen. Also ich meine, ich habe jetzt auch mir ein bisschen ein paar Sachen natürlich angelesen, auch das Brutalismus so, also ist in der Nachkriegszeit entstanden. Eine politische Message hatte auch der neuen Gleichheit, also ein billiger Rohstoff natürlich, wo man bauen konnte für alle, sehr einfach für alle bauen konnte. Und auch so ein Stil, der gleichzeitig total minimal war, also in seinem Material, aber halt dann wiederum total maximal in seiner Brachialität und seinem Brutalismus eben war. Und vielleicht kann man das dann eher auch auf den Film übertragen, weil Kobe hier einen Film, ein Epos geschaffen hat, das auch maximal ist. In seiner Lauflänge, in seiner umspannt viele, viele Jahrzehnte, großes Lebensdrama. Und gleichzeitig ist er aber dann doch nicht so subtil, sondern relativ einfach in seinen Themen. Und das finde ich eine witzige Übertragung eigentlich dieser Merkmale von Brutalismus. Aber ich habe ähnliche.
Es ist sehr dünn trotzdem irgendwie.
Ja, ja.
Also es ist sehr, also vielleicht ist es gerade dieses Einfache dann trotzdem. Aber ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, aber auch unter dem Titel. Also er ist ja jetzt nicht auch, also nicht mal irgendwie der Begründer des Brutalismus oder so so. Das ist so, ich glaube, das Wort wird kein einziges Mal genannt. Zumindest
kann ich mich dran
erinnern. Ja. Das, also was er da baut, was das ist, so.
Ja, wobei vielleicht ist das einzige Subtile dann, also so wirklich Subtile in dem Film, dass diese Dinge nicht benannt werden und jetzt nicht so, also wir sehen hier keinen Begründer oder Großmacher des Brutalismus, fiktiv oder nicht fiktiv, sondern es geht um beiläufig auch um die Architektur und was sie ausdrücken kann. Und wenn man weiß, was Brutalismus ist, dann kann man es reinlesen. Und wenn nicht, funktioniert der Film auch so als einfach Künstler, der sich sein Leben und Traumabewältigung halt auch durch seine Kunst und sein Werk halt das Leben wieder neu aufbaut.
Ja, aber dann weiß ich nicht, ob mir eine Doku über einen Architekten nicht mehr liefert.
Ja, also, ja klar. Und natürlich müssen wir auch über das Ende reden. Das schieben wir vielleicht noch ganz ans Ende der Folge. Denn die Auflösung, in Anführungsstrichen, des Films, der dritte Akt oder der Epilog, lässt auch mehr Fragezeichen vielleicht fast offen, als dass er den Film. Also, naja, besprechen wir gleich. Um kurz noch auf die offensichtlichen Symbole oder Symbolik zu sprechen kommen. Ein paar Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Allen voran natürlich die Freiheitsstatue am Anfang des Films. Ich fand den Shot am Anfang relativ cool, diese Auflösung, dass wir in diesem ganz langen, in diesem engen Gang sind. Und dann geht die Tür auf und Freiheit in Anführungsstriche und er sieht die Freiheitsstatue, das Versprechen des American Dreams, hier kann er neu anfangen und natürlich steht die Freiheitsstatue auf dem Kopf, seitlich irgendwo im Bild.
Auf der Seite, ja.
Ja, genau. Und schon zu Beginn denkt man sich, ja, okay, also der Score ist euphorisch, aber irgendwas stimmt mit dem Bild da nicht. Dann haben wir so Sachen wie später, wenn seine Frau da ist wieder und sitzen am Esstisch mit Van Buren und seiner Familie, wirft er ihm ja so einen Penny zu, so wie wenn man einem Schuhputzer so eine Münze hinwirft, ne? Das fand ich auch so ein offensichtliches, abgenutztes Bild, so der Reiche tut seinem talentierten, aber armen Künstler das Geld hinwerfen und zu symbolisieren und zu zeigen, wer der Mächtige hier in dem Raum ist.
Aber es war halt hauptsächlich aufgeladen, weil du das Bild kennst, aber die Art und Weise, wie es inszeniert wurde, war eher langweilig, fand ich.
Also die Inszenierung weiß ich gar nicht. Also mir geht es einfach nur
super neutral irgendwie. Also ja, das meine ich eben. Also ja, man hat das irgendwie alles schon mal gesehen, aber in weiß ich nicht, intensiver. Mhm. Und der hat dem nicht so viel Bedeutung gegeben dadurch, weil das halt auch ja alles sehr ähnlich war. Und das vielleicht aber auch bewusst, dass das dann Interpretationsspielraum ist, wie stark man da jetzt mitgeht oder macht, weil du hast es halt zugeschaut.
Ja, also mir geht es vor allen Dingen um die Offensichtlichkeit. So, das sind so die nächstbesten Metaphern, die man halt auswählen kann, finde ich. Und eine letzte Szene natürlich, und ab hier große Spoilerwarnung. Im letzten Drittel des Films fliegen sie nach Italien in das Marmor, in den Steinbruch. Und wir haben eine Vergewaltigungsszene, die natürlich sehr schockierend ist, aber gleichzeitig halt auch so das offensichtliche Bild vom Machtverhältnis des Kapitalismus zum Künstler halt. Wo ich mir dachte, also beim Gucken schockiert es einen halt natürlich, aber wenn man dann nach dem Film drüber nachdenkt, dann okay, es ist halt so das offensichtlichste Bild, um wirklich zu zeigen. Ne? Und, ja. und das ist so das Subtile, das ich in dem Film dann doch vermisst habe. Ich weiß nicht, ob ich es dem Film vorwerfen kann, aber es sind dann so die Momente, wenn ich den Film einfach auch nochmal strukturell irgendwie einordne, was habe ich gesehen, dann sind das so die Momente, die ja, okay. Aber so viel zu der Symbolik. Bevor wir zum Schluss kommen, hast du sonst noch was an Themen in diesem Film, die du gerne ansprechen würdest?
Ja, ich würde tatsächlich die Intermission gerne ansprechen.
Jawohl.
Denn also auf die Art und Weise habe ich es noch nicht gesehen. Und ich fand es echt cool, weil es inhaltlich Sinn gemacht hat, weil es irgendwie auch zeigt, dass er mitdenkt. Niemand schaut sich durchgehend einen 3-Stunden-40-Film an, ohne mal aufs Klo zu müssen oder auch mal kurz durchzuatmen. Mhm. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, dass auch er gesagt hat, er ist die Person, die die Pause festlegt, finde ich richtig gut. Denn was man halt sonst kennt, ich meine, dass Kinos hier und da eine Pause einfügen bei langen Filmen, das war den Kinos überlassen. Und dann ist halt in so einem Film einfach mal mitten im Satz das Licht angegangen und 3 Sekunden später hat der Film gestoppt. Mhm. Und das fand ich richtig gut und finde ich, kann man bei langen Filmen gerne, also wenn sie das erfordern, finde ich einfach auch kreativ nutzen. Und vielleicht war das trotzdem am Ende für mich das Neueste an diesem ganzen Film. Einfach nur, ich fand es echt gut gemacht. Einfach, ja, also das es eigentlich ist, es ist eigentlich voll genial.
Ja, wir haben ja während der Pause kurz gesprochen, wir haben die Pause genutzt zum kurz Aufstehen. Erstens, also klar, hier, wie der Film aufgeteilt ist, da passt das natürlich auch, und inhaltlich, was man da auf dem Screen sieht, es hat nochmal so fast so einen interaktiven Charakter natürlich. Und überhaupt, Pausen sind cool in so einem langen Film. Sie müssen natürlich wirklich Sinn machen. Und hier macht der Film macht ja auch dann einen Zeitsprung.
Ja, da ist ein Zeitsprung von ein paar Jahren.
Genau, deswegen kann man das natürlich nicht in jedem Film so machen, aber Bring the intermissions back.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das nach dem Kino gesagt habe, aber also abgesehen davon, dass mir Wicked zu lang war und die Aufteilung auf zwei Filme fraglich finde, lass Elphaba 15 Minuten lang in den Osten fliegen und mach dann weiter mit Teil 2. Mach währenddessen einen Timer, dann kriegt jeder mit, dass er da nichts Passendes verpasst, aber du bleibst irgendwie in diesem Mut drinnen und nutzt dieses Element der Pause kreativ.
Yes, ich gucke gerade noch ein paar Sachen. Also eigentlich, in diesem Film stecken viele sogar auch Kleinigkeiten drin, die ich dann doch wieder gut, also wirklich gut finde auch. Meine Lieblings- oder die stärkste Szene in dem Film war die Unterhaltung von Harrisons Sohn. Ich habe seinen Namen vergessen, der sich einmal mit Laszlo...
Harry heißt er.
Ah, Harry. Harry und Harrison, ah ja. Sich einmal unterhält und dann Harry schließt die Konversation mit den Worten Laszlo, we tolerate you. Das fand ich so einen Moment, der einfach stark beobachtet war und in so einem beiläufigen Gespräch fast schon demonstriert hat, wie so eine Figur funktioniert, ne? In Reichtum geboren, was für eine Weltanschauung der hat. Also generell fand ich die ganze Van Buren-Figur auch sehr interessant. Und sein Sohn tickt ja dann ähnlich. Weil es ist dann schon auch ein Film über, also was es bedeutet, in ein fremdes Land zu kommen und da Fuß zu fassen. Es schwingt ja dann doch auch so ein bisschen Antisemitismus in dem Film auch durch.
Und ja, auch, also auch hier und da eine rassistische Bemerkung fällt da auch.
Und wie sie sich einfach nie wirklich willkommen fühlen können. Die Figur von Van Buren fand ich auch echt gut getroffen, auch gut gespielt von Guy Pearce, dieser Mann, der anfangs, also er hat schon auch seinen Charme und ich finde, als Zuschauer erliegt man dem auch so ein bisschen am Anfang. Man merkt schon gleich, dass das halt so ein Geschäftsmann ist, halt durch und durch. Ja. Und wenn er dann dreimal erwähnt, dass er sich intellektuell stimuliert fühlt durch die Gespräche mit Laszlo, dann weiß man schon, wie er tickt. Also jemand, der halt so seine Checkboxen im Leben hat und das ansammelt, was er meint, ein erfolgreiches Leben zu sein und dann aber halt eben Laszlo und sein Talent auch besitzt und vielleicht auch ein bisschen neidisch ist eigentlich auf das Talent, das Laszlo hat, aber sich selbst halt alles mit Geld kauft. Also das sind so die guten Seiten an dem Film, wo ich auch durchaus wirklich in dem persönlichen Schicksal der Figuren mir also da was mitnehmen konnte an Subtext in dem Film.
Ja, wie gesagt, diese einzelnen Beobachtungen, die hier und da passieren, die haben ihre Berechtigung und sind ja auch wahr irgendwo. Das ist nur irgendwie das Konstrukt rumherum, was es auch zusammenhält, was mir, glaube ich, fehlt.
Das Ende, wir hatten nochmal einen Zeitsprung in die 80er. Wir sind auf der Biennale in Venedig, Architektur, Ausstellung / Auszeichnung, bei der das Bauwerk, das wir die ganze Zeit im Bau gesehen haben im Film, Jahre später ausgezeichnet wird. Laszlo ist inzwischen ein sehr alter Mann, der im Rollstuhl dahin gebracht wird und seine Nichte hält noch eine Rede. Laszlo hören wir dann gar nicht mehr sprechen, was natürlich auch so eine Umkehrung ist der Situation vorher, denn vorher hatten wir die stumme Nichte, die nicht gesprochen hat und das kehrt sich dann im letzten Drittel um. Und dieses letzte Drittel finde ich dann doch sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, man kann es sehr unterschiedlich lesen. Ich habe viele Meinungen auch dazu gelesen, weil ich das im ersten Moment sehr unbefriedigend fand. Denn sie stellt sich dahin und sagt am Ende mehr oder weniger, am Ende ist es doch nicht die Reise, die zählt, sondern das Ziel, wo man ankommt. Und sie erklärt auch das Bauwerk nochmal. Sie erklärt die Symbolik, dass ihr Onkel da das Konzentrationslager, die Zeit dort verarbeitet hat, in diesem brutalistischen Design. Und im ersten Moment ist das so eine ganz banale Erklärung der 3 Stunden vorher. Hier übrigens, dafür steht das Bauwerk und ihr müsst diesen Film so und so interpretieren. Und meine Frage ist jetzt, ist das eigentlich nicht ein Ende, das alles also auf den Kopf stellt eigentlich. Und man muss die Worte der Nichte mit sehr viel sehr behutsam lesen, ob sie nicht auch in einer Art Falle getappt ist. Denn wir hören Laszlo selbst gar nicht mehr reden, sondern sie spricht für ihn. Wie hast du das Ende gelesen?
Ich habe das tatsächlich anders interpretiert, weil sie ja einen Zusatz dazu noch gesagt hat. Weil also diese Redewendung, der Weg ist das Ziel, kennen wir ja alle. Sie hat aber ja gesagt, für den Künstler oder für den Architekten ist nicht der Weg relevant, sondern das Ziel. Und dieser Zusatz mit für den Künstler, finde ich, also habe ich so gelesen, dass der Weg des Künstlers zu seinem Kunstwerk sozusagen nicht relevant ist, sondern das Werk selbst. Denn das Werk ist das, was seinen Weg vermittelt. Und so hat es für mich Sinn gemacht. Andernfalls, also wenn man es wirklich so interpretiert, dass der Weg eigentlich komplett egal ist und nur das zählt, was am Ende rauskommt, was kommt denn dann am Ende raus? Vor allem so in diesem künstlerischen Schaffensprozess. Also wo kommen wir her? Es ist ja gerade das, was man erlebt, was am Ende ein besonderes und einzigartiges Werk schafft. Also wäre er seit diesem Weg ja nicht gegangen, Laszlo, hätte er dieses Gebäude, was von seinem Lebensweg inspiriert ist, ja nie bauen können.
Ja, das ist natürlich eine sehr interessante, fast schon moralische Frage. Also rechtfertigt dein eigenes Trauma das künstlerische Ergebnis? Ne? Also muss ich da erst durchgehen, um das erschaffen zu können? Natürlich sehen wir halt nie das Ende von Laszlos Leben. Also wir wissen offensichtlich, dass seine Frau vor ihm gestorben ist. Aber hat er sich ein gutes Leben aufgebaut? Ist er mit seiner Nichte nach Israel? Wissen wir alles nicht. Und deswegen, wenn sie davon spricht, dass das Ziel am Ende wichtiger ist, wir wissen ja gar nicht, wo Laszlo angekommen ist in dem Film. Keine Ahnung. Also wir wissen, dass er ein Gebäude fertiggestellt hat, aber das Gebäude trägt, glaube ich, auch immer noch Van Burens Namen und es wird Jahre, Dekaden später jetzt auf dieser Ausstellung ausgezeichnet oder besprochen oder es gibt eine Ehrung. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit dem Ende anfangen soll. Vor allen Dingen auch, weil, was eigentlich auch interessant ist, wenn man ganz an den Anfang springt des Films, der Film fängt ja auch mit ihr an. Wenn du dich erinnerst, wie sie in diesem Verhörraum sitzt am Anfang in Ungarn.
Und man springt aber ja auch wieder zu ihr zurück.
Genau, also der letzte Blick, letzte Shot ist ja nochmal sie in Jung, ne? Wie sie in diesem Zimmer sitzt, glaube ich.
Das genau,
heißt, die Klammer.
Ist sie, aber sie kennt ja diesen Part von Laszlo eigentlich gar nicht, wenn er schon in Amerika ist. Mhm. Und, ja, deswegen und sie ist aber noch nicht da. Und das ich weiß nicht, ob es ihre Sichtweise, also bleibt halt voll offen. Also weiß nicht, hat sie das Gebäude am Ende noch, also ich glaube nicht, dass sie es fertiggestellt hat, sondern schon er, aber.
Ja, aber es lässt schon also auch die Lesart vielleicht zu, dass der Film eigentlich aus ihrer Sicht erzählt ist. Also warum fängt der Film mit ihr an und hört mit ihr auf? Das also ist ja eine sehr starke, also ist ja eine Entscheidung, eine Grundsatzentscheidung, ne? Erster Shot, letzter Shot. Und das heißt, also ich habe inzwischen so ein bisschen so ein Gefühl, spricht sie nicht einfach für ihren Onkel mit dem, was sie erlebt hat, ihr eigenes Trauma hat sie jetzt in dieses Gebäude, in diese Reise, in dieses Ziel, wo sie angekommen ist, gesteckt. Aber spricht sie wirklich für ihren Onkel? Weil diese Stimme haben wir am Ende nicht, sondern es ist irgendwie dann doch ihre Geschichte, die sie uns vielleicht erzählt hat.
Ja.
Und
aber das kann man ja sonst wie auch interpretieren. So hat sie ihre Stimme gefunden, weil ihr Onkel nicht mehr reden kann, weil er zu alt ist. Mhm. So. Und es ist eigentlich gar nicht ihre Stimme. Aber andere Interpretation wäre ja auch, dass am Ende Laszlo es ja doch geschafft hat, mit seinem Invest den amerikanischen Traum zu verwirklichen, wenn nicht für sich, dann zumindest irgendwie für seine Nichte. Und man ist irgendwo angekommen, wo man ausgezeichnet wird und wo man gefeiert wird. Das ist ja auch eine Art und Weise der Interpretation. Aber dadurch, dass das halt so wahnsinnig offen ist Und es ist ja, ich würde es ja nicht mal als letztes Drittel bezeichnen vom Film, sondern das.
Ja, es ist der ganz kurze Epilog am Ende. Ja.
Weil, und es gab ja auch einen Prolog an sich, einen kurzen. Es ist ja wirklich 5 Minuten am Ende noch. Es wirft mehr Fragen am Ende auf, ja.
Ja, was ich aber irgendwie gut finde, muss ich sagen. Also je mehr ich drüber nachdenke, im Kino selbst hat mich das Ende ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, was ist denn das jetzt? Da hält jemand noch eine Rede und erklärt mir den Film. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr stelle ich das, was ich davor gesehen habe, eigentlich in Frage. Und weil es ist ja, er scheitert ja am amerikanischen Traum, also Zeit seines Lebens. Und ich glaube nicht, dass der Film am Ende den Bogen macht mit so einem Zeitsprung und mit so einer Rede, die die Nichte hält, der uns erklärt, er hat seinen amerikanischen Traum doch geschafft. Weil die letzte Szene, die wir in seinen jüngeren Jahren noch sehen, ist, dass seine Frau in einer der sehr guten Szenen von Felicity Jones, wo sie endlich mal auch Stärke beweisen kann und es nicht immer nur sagen muss, dass sie die starke Frau an seiner Seite ist. Und Van Buren verschwindet ja und man weiß nicht, was mit ihm passiert. Keine Ahnung. Findet man ihn irgendwo tot? Wer weiß. Und man kann ja davon ausgehen, dass das Projekt abgebrochen wird und nicht vollendet wird. Zumindest nicht in Laszlos Namen.
Ja, definitiv, aber das ist einfach, es sind zu viele Enden offen, als dass ich, glaube ich, zu einem Ergebnis kommen könnte, ohne mit dem Regisseur zu sprechen.
Ich weiß auch nicht, ob, also manchmal, die Regisseure wissen ja selbst nicht, was das Ende dann ist, oder, ne? Also das ist ja dann, also im positiven Sinne meine ich das, das ist dann jedem überlassen, was er daraus macht, und vielleicht, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich mir, vielleicht ist das doch ganz clever am Ende gewesen. Aber irgendwie hat es mich auch genervt, mit diesen 80s da rauszugehen und der Musik.
Ja. Ja, abschließende Worte.
Wie so vieles, auch was wir jetzt gerade zum Ende besprochen haben, ich kann den Film irgendwie nur schwierig einordnen, außer dass ich ihn in seinen prinzipiellen Ideen gut finde. Und ich finde, er zeigt in die richtigen Richtungen. So ganz daran irgendwie aufreiben kann ich mich nicht. Ich finde es, dass es doch ein tiefes menschliches Schicksal dann auch ist oder mehrere Schicksale, die wir sehen. Aber ob es dann doch das ganz große Meisterwerk ist, als dass der Film auch gerade besprochen wird, vielerorts.
Ja.
Für viele das ganz große amerikanische Epos sehe ich irgendwie nicht, weil dafür ist mir das dann doch zu einfach konstruiert. Und dieser Überbau kaschiert vielleicht auch ein bisschen was. Aber insgesamt starke Performances, eine interessante Vermischung von Themen. Deswegen, ich fand den schon irgendwie gut.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mir diese Zeit gern gespart hätte, auch wenn er sehr lang ist, der Film. Den riesengroßen Buzz darum verstehe ich nicht ganz, performancemäßig definitiv verdient, aber mir fehlt ein bisschen der Zugang, aber vielleicht versuche ich ihn auch zu kompliziert zu machen, um diese, also hauptsächlich eigentlich, warum bringt man die Architektur rein? Warum bewusst Brutalismus, wenn das eigentlich doch in meinen Augen gar nicht so viel an Metapher oder und Tiefe in das ganze Projekt oder an Personen irgendwie widerspiegelt. Das ist, glaube ich, so mein Hauptkriterium, warum ich den Sinn und dazu eigentlich gar nicht so verstehe am Ende, außer eben eine tragische Geschichte zu erzählen.
Ja. Damit schließen wir den Hauptteil unserer Folge heute und gehen in unseren kurzen Epilog. Hast du denn in letzter Zeit noch etwas gesehen, was du mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, wir haben beide noch was gesehen. Und zwar waren wir in Real Pain, der ja.
Richtig.
Und ich fand ihn gut. Und einfach, also wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, da jetzt keine explizite Folge drüber zu machen. Ich fand, es war ein guter Film, den man schauen kann. Und ich weiß nicht, ich fand den so von der, auch wenn er schwierige Themen behandelt, irgendwie recht leicht. Ich weiß nicht, ob ich sogar Parallelen zu The Brutalist ziehen kann oder möchte, weil er gar nicht so sehr thematisch, sondern wir folgen einfach da den beiden auf ihrer Reise, auch ja irgendwie ein bisschen zu sich selbst und zueinander. Und die haben mich aber mehr mitgenommen.
Ja, ich fand das, ich hatte übrigens ganz vergessen, dass wir den noch geguckt hatten, ja. Ich fand ihn in seiner, die Figurenkonstellation der beiden sind auch Cousins, sehr schön erzählt, ist also ganz kleines menschliches Beziehungsdrama sozusagen. Ich fand die Verknüpfung mit, also sie sind ja auf einer Polenreise und das läuft auch darauf hinaus, dass sie in Dachau, in Auschwitz.
In Auschwitz, ja.
Das Konzentrationslager besuchen. Ich weiß nicht, ob ich das gut fand, diese Verknüpfung auch. Also A Real Pain muss man dann in mehreren, auf mehreren Ebenen lesen. Also er ist, hat einen Selbstmordversuch überlebt. Das Ganze spielt dann 6 Monate später. Vergleicht er dann seinen eigenen Schmerz, den er rumträgt, mit dem Schmerz seiner Vorfahren. Also seine Großmutter war ja, die Großmutter der beiden war auch in Polen. Und ich fand es irgendwie ein bisschen off. Also das,
echt?
Dass sie da nach Auschwitz mussten und dann sieht man da diese eine Minute, wie sie schweigend durch die Räumlichkeiten laufen und dann geht der Film weiter. Ich konnte das nicht einordnen. Also was der Film mir da sagen wollte. Ich fand den Vergleich irgendwie.
Ja, für mich war das einfach nur ein wir müssen klar irgendwie an einen Ort des Schmerzens gehen, um uns vielleicht auch näher zu kommen.
Also ich weiß nicht mal, ob das der Film auch wollte oder ob das einfach nur, ich weiß, dass Jesse Eisenberg, der den Film gemacht hat, seine eigene Erfahrung eines Polentrips mit seiner Frau verarbeiten wollte. Und es geht ja auch um den Kommerz, dass es so kommerzialisiert ist und so. Und gleichzeitig webt er halt diese Geschichte ein. Also A Real Pain muss man natürlich auch lesen als der Typ, der rumläuft und alle Leute so ein bisschen nervt mit seiner Art. Also oder der Cousin ist genervt von ihm, dass er so einfach mit Leuten sprechen kann und dass alle ihn mögen und so. Und auf dieser Ebene fand ich, hat er gut funktioniert. Aber
da hat für mich die Ebene drauf einfach mehr Sinn ergeben, weil es irgendwie dann doch eine Reise zu ist, um sich ja, also mit sich, beziehungsweise im Übertragen oder mit, so rum, mit seiner Vorgeschichte und aber im übertragenen Sinne dadurch auch mit sich zu connecten und auseinanderzusetzen und wo man herkommt, weil sie sind ja hauptsächlich auf dieser Reise, um das Haus ihrer Oma zu suchen.
Ja.
Und das irgendwie so hat für mich einfach mehr Parallelen gehabt, die aufeinander eingezahlt haben. Ob das jetzt die kreativ beste Entscheidung war, das unbedingt mit einem Konzentrationslager-Thema zu verarbeiten, liegt vielleicht auch einfach nur an der aktuellen Zeit.
Ja, ist vielleicht
oder persönlich
das, woran ich mich jetzt eigentlich aufreibe an dem Film. Ich fand ihn insgesamt auch ein bisschen so Indie-Kino, Sundance-Festival-mäßig, Roadtrip-Movie und interessante Figuren. So. Das hat mal funktioniert, mal nicht, aber ja. Geht auch in die Oscar-Season
mit rein. Über welchen Film wolltest du denn dann reden? Hast du noch was anderes gesehen?
Ich habe letzte Woche im Kino noch Flow gesehen. Ein Animationsfilm, der so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, weil The Wild Robot, glaube ich, auch gerade in der Award-Season mehr im Gespräch ist. Aber Flow räumt auch ein bisschen mit ab. Aber da bin ich gerade schlecht informiert. Aber ich meine, der ist auch mit in die Oscar-Nominierung für Best Animierten Film mit reingerutscht. Ein Film entstanden in Lettland. Viele französische Studios mit dabei, Arte auch noch mit dabei. Ein Film, der komplett 90 Minuten, so schön, kurze Filme, ohne Dialog auskommt und folgt einer Katze, die nach einer großen Flut ja, überlebt und versucht, durch ihren Tag zu kommen und dabei auf andere Tiere trifft. Also keine Menschen in diesem Film. Ein wirklich sehr schöner Film. Man float hindurch und auch da große Metaphern für das Leben an sich, Lebensstationen im Leben und was es bedeutet, gewisse Schwierigkeiten auszuhalten. Und erstaunlich, dass ein Film ohne gesagtes Wort, sondern nur mit Tierlauten und Katzen, die miauen, Hunde, die bellen und miteinander kommunizieren, so, dass man so eine emotionale Geschichte erzählen kann. Wer in den Genuss kommt, den anzugucken, kann ich den wärmstens empfehlen. Eine sehr schönes ja. Erlebnis. Und ein Film, der komplett in Blender animiert wurde, für alle 3D-affinen Menschen, also Open Source.
Ja, also sehr interessant. Ich habe noch überhaupt nicht von dem gehört, tatsächlich. Aber werde mich mal mit dem auseinandersetzen.
Gut, in dem Sinne, es war lang genug, aber ja, ein
lange Folge Film, mit Pause.
Ein langer Film verdient eine lange Folge.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge.
Vielen Dank, wir hören uns.
Hä? Seid ihr schon fertig?